Ja, meine Damen und Herren, zwei Ankündigungen vorweg. Einmal bin ich gefragt worden, ob ich nächste Woche noch lese. Die Antwort ist ja, ich lese noch Montag, Dienstag. Zweite Ankündigung, wie Sie wissen, lehre ich noch dieses Semester, aber es geht jetzt schon um meine Nachfolge. Die Berufungskommission hat die Bewerbungen gesichtet, geprüft und eine Reihe von Personen, die sich beworben haben, zum Vortrag eingeladen zu den Hearings. Diese Hearings sind öffentlich und zwar Mittwoch, 16.12., 8 Uhr bis 12.30 Uhr, Haus zur lieben Hand, großer Saal, das ist das Haus des Frankreich-Zentrums, Löwenstraße 16. Und dann Donnerstag, 8 bis 11 im Hörsaal 32, 12. Und wer da alles kommt und, wie man so sagt, vorsingt, das entnehmen Sie den Aushängen oben im Institut für Soziologie, am Sekretariat und an der Glastür vorne ist das ausgehängt. Ja, zu unseren Sachen. Wir sind bei den Verantwortlichen für den Abwurf der Atombombe über Hiroshima, der dritten Modernitätskatastrophe. Und Sie kennen ja auch meine These, wir haben es seit Hiroshima mit Prozessen des Verschwindens der Verantwortung zu tun. Und dies berührt noch einmal wieder ganz andere Bereiche ethischer Problematisierung, als der Archipel Gulag und als Auschwitz es getan haben. Ich habe über die Verantwortung der Atomwissenschaftler, insbesondere Robert Julius Oppenheimer, gesprochen. Jetzt sind wir bei dem Präsidenten Harry Truman, der den Abwurf der Bombe befohlen hat. Und dann kommt noch einer der Piloten, der an der Ausführung mit beteiligt war. Ja, ich hatte damit schon angefangen, habe nochmal ausgeführt, diese dramatische Situation 1945. Hitler wurde mit konventionellen Waffen besiegt. Nach dem 8. Mai 1945 hätte man mit dem Bau der Atombombe aufhören können, weil der Sinn, diese Atombombe zu bauen, um der Hitlerschen Bombe zuvorzukommen, ja nun offensichtlich sich verflüchtigt hatte. Aber, das hatte ich ausgeführt, es gab da noch den Krieg im Osten und das war Trumans Problem. Die Frage war, die er sich stellte, wie war überhaupt dieser Krieg im Pazifik zu beenden. Nun gab es eine Möglichkeit, die von amerikanischen Militärs schon 1943 erwogen wurde. Wenn der Landkrieg gegen Japan, die Eroberung von einer Insel nach der anderen, aus Gründen der Öffentlichkeit in den USA, also aus Mediengründen, für die Amerikaner ungünstig war, so die Überlegung der Militärs, brauchte man vielleicht die Hilfe der Russen. Mit Russland als Verbündeten, nicht nur in der Anti-Hitler-Koalition, sondern auch als Verbündeter gegen Japan, wäre der Pazifische Krieg kürzer und auch mit geringeren Verlusten für die USA zu beenden gewesen. So die Überlegungen der Militärs. Nach der Niederlage Hitlers wären die russischen Landstreitkräfte frei gewesen, sich nach Osten zu bewegen, und Stalin hatte auf den Konferenzen von Teheran und Jalta Februar 1945 zugesagt, dass er 3 Monate nach der deutschen Kapitulation in den ostasiatischen Krieg eintreten könnte und dann den Amerikanern im Pazifik zur Hilfe eilen könnten. Also 3 Monate nach der Kapitulation Deutschlands, so hatte dass Stalin in Jalta zuletzt, also Februar 1945, erklärt, in dem Februar, als ja noch nicht ganz klar war, wann denn nun Deutschland kapitulieren würde. Kapitulation war, wie gesagt, am 8. Mai. Am 8. Mai 1945 kapitulierte Deutschland und auf den Tag genau 3 Monate später, das ist eben der 8. August, der 8. August, der 8. August. An diesem Tag sollten die russischen Truppen, so Stalins Vorschlag, in den Osten verlegt sein, Russland sollte in den Pazifischen Krieg eintreten und die japanischen Truppen in der Mandschurei Kilometer für Kilometer niederringen. Trumans, ja, man muss wohl sagen, infernalischer Plan, mit dem er dann zur Konferenz nach Potsdam im Juli fuhr, bestand nun darin, die Atombombe als ein politisches Mittel gegen Russland zu verwenden, indem sie über Hiroshima, und zwar kurz vor dem 8. August, abgeworfen würde, dem 8. August, an dem Stalin in den Ostasiatischen Krieg eintreten wollte. Es sollte eben signalisiert werden, salopp gesagt, Stalin, wir brauchen dich nicht mehr, wir brauchen überhaupt keine tapferen Landstreitkräfte mehr, wir können eben technisch anders. Auf der Konferenz in Potsdam, Juli 1945, wurde kein Wort über die Bombe gesprochen. Auch im Ultimatum, das die Amerikaner an Japan richteten, wurde die Bombe mit keinem Wort erwähnt. Die Bombe, die über Hiroshima abgeworfen wurde, war zugleich eben eine politische Bombe. Sie war das Ende der Rooseveltschen Politik, von der ich letztes Mal gesprochen habe, der Rooseveltschen Politik, die eben vorsichtig auf eine Allianz mit Russland ausgerichtet war. Und es war die Rückkehr zur antirussischen Politik der USA in den 20er Jahren. Ja, meine Damen und Herren, wir müssen vielleicht einen Moment innehalten in der Erzählung, um uns ein kleines Stück weit die Rätselhaftigkeit dieses Ost-West-Gegensatzes im 20. Jahrhundert zu verdeutlichen. Eines Gegensatzes, der ja zu den bestimmenden Erfahrungen auch der Zeit seit 68 gehörte und dessen Ende 1989-90 ja auch viele Fragen aufwirft. Also in der Gliederung unterbreche ich Truman und füge einen Exkurs ein über Ost-West-Gegensätze, dann einen über das Bomben und dann kehren wir zurück zu Truman und gehen weiter zu dem Piloten Claude Edaly. Ja, Ost-West-Symboliken haben natürlich eine lange, lange, lange Geschichte und eine hohe Wirkkraft gehabt. Denken Sie an den Kampf der griechischen Städte im Westen gegen das persische Großreich im Osten, bis heute immer noch einer der Mythen der Entstehung der westlichen Welt, Demokratie in Athen gegen Despotie in Persien, im Großreich. Denken Sie an die Teilung des Römischen Reichs in Ostrom und Westrom. Darauf will ich gar nicht weiter eingehen, nur erinnern. Auch muss man ja sagen, diese Erinnerungen an Ost-West-Konflikte und Ost-West-Symbolisierungen passen nicht genau auf die weltpolitische Bipolarität zwischen der USA und der Sowjetunion, die das ganze 20. Jahrhundert bestimmt hat. Bei vielen Charakterisierungen dieses Ost-West-Gegensatzes im 20. Jahrhundert wird oft unterschlagen bzw. gar nicht recht gesehen, dass dies ja ein Konflikt zwischen zwei Staaten, zwischen zwei Weltmächten war, der, wenn man sich die Gründungsakte dieser Staaten anguckt, die beide politisch linke Staaten waren und als Staaten der Linken in Anspruch genommen wurden. Es sind ja mehrheitlich ganze Generationen von politisch dissidenten, linksstehenden, demokratisch gesinnten Individuen gewesen, die den nordamerikanischen Kontinent besiedelt haben. Nonkonformisten, Dissidenten, Radikale. Jede niedergeschlagene europäische Revolte produzierte politische Auswandererströme aus dem linken Lager. Amerika, das ist, um sozusagen an die Gründungsakten zu erinnern, das ist bei Thomas Paine eben der Hafen der Unterdrückten, wie er sagt. Das ist das Asyl für die Menschheit. Ein Land mit einer traumhaft extremen Freiheit, in der die Herrschaft von Menschen über Menschen, das heißt der Staat, als ein Übel so klein wie möglich gehalten werden sollte. Sicher, in diesem Staat gab es auch eine politische Rechte, aber diese reichen Plantagenbesitzer mit ihren schwarzen Sklaven unterlagen im Bürgerkrieg gegen die abolitionistischen Kräfte des Nordens. Karl Marx, dem man ja ein gewisses Gespür für das Linke nicht absprechen kann, begrüßte in einer Adresse der Internationalen Arbeiterassoziation die Wiederwahl Abraham Lincolns, wie er sagte, des starken, starksinnigen, eisernen Sohns der Arbeiterklasse, Marx, nicht? Und er versicherte, zitiere, die Arbeiter Europas sind von der Überzeugung durchdrungen, dass, wie der amerikanische Unabhängigkeitskrieg eine neue Epoche der Entfaltung der Mittelklasse einweihte, so der amerikanische Krieg gegen die Sklaverei eine neue Epoche der Machtentfaltung für die Arbeiterklasse einleiten wird. Marx, wohlgemerkt. Und 3 Jahre später schrieb er im Vorwort zur ersten Auflage des Kapitals, ich zitiere nochmal Marx, gleichzeitig erklärte jenseits des Atlantischen Ozeans Herr Wade, Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Nordamerika, in öffentlichen Meetings, nach der Beseitigung der Sklaverei trete die Umwandlung der Kapital- und Grundeigentumsverhältnisse auf die Tagesordnung. Zitat Ende Marx. Vorwort zur ersten Ausgabe des Kapital. Also, Marx setzte, darauf hat Ernst Nolte in seinem Buch über den Kalten Krieg aufmerksam gemacht, das ich Ihnen schon zitiert habe, Marx setzte augenscheinlich große Hoffnungen auf die Vereinigten Staaten von Amerika, offenbar auch deshalb, weil das der erste Staat der demokratischen Traditionen, der linken Tradition Europas war und weil eben Ben Wade, der Mitverfasser des für alle Konservativen tief erschreckenden White-Davis-Manifest, ihn in seinen eigenen Überzeugungen weit näher stand als irgendein Staatsmann, ja, als die meisten Sozialisten in Europa. Aber ich denke mal so 1867, 1868, 69 verschwinden dann bei Marx diese hoffnungsfrohen, positiven Bezugnahmen auf die USA aus den Schriften von Engels und Marx. Vielleicht kann man es mit Ernst Nolte so sagen, der Marxismus trennte sich von Amerika, da Amerika einen anderen Weg einschlug, als Marx und Engels erwartet hatten. Zitat Ende. Russland, das wurde ja dann später ein linker Staat. Und so wie die linken Freigeister des 17., 18., 19. Jahrhunderts Amerika als einen Garten Eden feierten, so erklärte die europäische Linke, dass Russland der Bolschewiki als Heimstätte des wahren Humanismus, Ubi Lenin, Ibi Jerusalem, Sie kennen diesen Ausspruch von Ernst Bloch. Wenn man sich das vor Augen hält, dann stellt sich die Frage, wie kommen eigentlich zwei von ihren Gründungsintentionen her linke Staaten überhaupt in eine Konfrontation? Ein eigenartiger, ich denke auch noch viel zu wenig erforschter und durchdachter Vorgang. Wenn man dem nachgeht, stellt man fest, es ist auffällig, also wie wenig die Bolschewiki eigentlich von den USA wussten. Und umgekehrt, wie wenig die Amerikaner von dem wussten, was in der Sowjetunion vorging. In den historischen Werken beschränken sich die Autoren häufig bei der Darstellung des Ost-West-Gegensatzes, der Entstehung des Ost-West-Gegensatzes im 20. Jahrhundert auf die Analyse eben der diversen Berichte der Botschafter, der reisenden Publizisten aus dem je anderen Land. Und was dabei rauskommt, ist, um das zusammenzufassen, das sind eigentlich ja fantastische Mischungen und Spaltungen von Sympathie und Antipathie. Das geht auch Kraut und Rüben durcheinander. Lenin zum Beispiel sah in den USA einen revolutionären Staat, der jetzt nur leider unter einer Gruppe von skrupellosen Kapitalisten in die Hände gefallen war. In den USA sahen die meisten, in der russischen Revolution, andere Perspektive, eigentlich einen Nachfolgeakt der amerikanischen Revolution gegen die Krone. Prozaristisch waren nur wenige Amerikaner. Doppeldeutig war die Haltung der amerikanischen Beobachter gegenüber den Bolschewiki. Die einen sahen in ihnen eine revolutionäre Elite, die anderen sahen das auch, aber sie mahnten dann doch an, dass Elite von Election kommt, von gewählt sein, wovon nun bei Lenin und seinen Leuten nun wirklich nicht die Rede sein konnte. Aber ein starker Staat, dann ein großer Leviathan, das war für das linke Amerika sowieso immer eine reaktionäre Angelegenheit. Vielleicht kann man es so sagen, als linke Staaten bildeten die USA und die Sowjetunion hochemotional besetzte Feindbilder aus, die ihren Gründungsmythen auch entsprachen. Feindbilder. In der Sowjetunion war es der Hass auf den Bourgeois, den Kapitalisten. Wo er war, war das Reich des Bösen. Der Kapitalismus war für alles Übel dieser Welt verantwortlich. In den USA war es der Hass auf die Despotie, auf den großen Leviathan, der die Freiheit des Einzelnen unterdrückte. Und das Reich des Bösen war dort, wo es verboten war, seine ganz individuelle Macke zu verfolgen, Pursuit of Happiness genannt. Ja, so viel zu diesem Exkurs. Nochmal zurück zum Abwurf der Atombombe über Hiroshima und zu Harry Truman. Also die Bombe sollte ja nicht nur die amerikanische Weltherrschaft im 20. Jahrhundert begründen gegen Stalin, sondern sie war eben auch ein innenpolitisches Mittel für die USA. Japan so niederzuringen, wie man das mit Hitler gemacht hat, das heißt in Japan Insel für Insel zu erobern, dies hätte vielen, vielen amerikanischen Soldaten den Tod gebracht. Und die Medien hätten darüber berichten müssen. Hier bot eben die Atombombe eine Lösung. Man konnte Kriegsziele erreichen, ohne im schmutzigen Krieg auf dem Land viel eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Dank der Technik war es möglich, die verstreute Vernichtungskraft von Kämpfern in einem technischen Ding zu konzentrieren. Dieser Vorgang, der sich kriegstechnisch und auch in den Symboliken lange vorbereitet hatte, er kulminierte gleichsam in Hiroshima. Truman konnte den Bürgern der USA nach der Presseberichterstattung über die Eroberung der beiden der Inseln Jimo und Okinawa, konnte ihnen keine Intervention mehr zumuten, aber zumutbar war den amerikanischen Bürgern der Abwurf dieser Bombe. Anders gesagt, wenn man schon Krieg gegen Bösewichte führen muss, wer würde ein blutiges, zeitraubendes, verlustreiches Gemetzel dem Abwurf von Bomben aus der Luft vorziehen? Ja, meine Damen und Herren, Sie merken, da entsteht eine ganze Menge für die Welt des postmodernen Denkens. Mit den Kriegen nach dem 11. September, deren Ausgang ja, was Afghanistan angeht, ja auch offen ist. Und da haben wir ja eine ähnliche, in kleinerem Maßstab ähnliche Lage. Seitdem beobachten wir, wie soll man sagen, eine eigenartige Inversion der Verhältnisse von Luftkrieg und Landkrieg, die das 20. Jahrhundert bestimmt haben. Stefan Kaufmann, Freiburger Soziologe hier, hat das auf eine Formel gebracht in einem kleinen Beitrag mit dem Titel Rückkehr der Infanterie. Rückkehr der Infanterie, wobei allerdings auch wiederum noch offen ist, ob das so bleibt oder ob es nicht auch wieder eine Rückkehr zum Bomben gibt. Diese Inversionen werden deutlich, wenn man sich an die beiden Kriege der USA gegen Saddam Hussein erinnert und sie vergleicht. Den ersten Irakkrieg, sogenannten Golfkrieg Anfang der 90er Jahre und dann den zweiten Irakkrieg etwa 10 Jahre später. Im Golfkrieg wirkte noch ganz eindeutig das Muster, das für Kriege der Demokratie im 20. Jahrhundert galt. Abwurf von Bomben aus der Luft ist dem blutigen Gemetzel auf dem Land vorzuziehen. Im Golfkrieg Anfang der 90er Jahre waren es die berühmten chirurgischen Schläge aus der Luft, wie man das nannte, die die Hauptsache ausmachen sollten. Der Golfkrieg war ein Medienkrieg der neuen Art. Kampfhandlungen Mensch gegen Mensch wurden selten gezeigt. Es dominierten Aufnahmen von glitzernden Flugzeugen und Aufnahmen von Kameras, die auf den Projektilen mit ihren Sprengkörpern aufmontiert waren. Im zweiten Irakkrieg war das anders. Da kehrte die Infanterie zurück. Die ausgewählten Kameraleute saßen auf den fahrenden Panzern und filmten ihre Reportagen aus dem Gefecht heraus. Und dann konnte man eben auch im Fernsehen sehen, wie die Infanterie in die Wohnhäuser eindrang, um Terroristen zu finden. Ja, meine Damen und Herren, wenn Demokratien Kriege führen, so ist das Bild des Krieges, das den Wählern medial vermittelt wird und das die Stimmung im Lande beeinflusst, ganz entscheidend für die Kriegsmoral der Bevölkerung. Und die Bundesrepublik macht ja auch gerade einen Entwicklungsprozess durch hin zu einer kriegführenden Nation. Etwas, was wir ja lange Zeit nicht durften, nicht konnten, nicht mussten, wie immer die Interpretationen lauten. In diesem Zusammenhang lohnt es sich natürlich auch mal genau zu sehen, was für Bilder des Afghanistan-Krieges wir zu sehen bekommen. Und auch hier die Frage, welche Bilder werden in Demokratien den Wählern zugemutet und welche nicht. Hiroshima steht für diesen Zusammenhang von Kriegsmoral, der Demokratie, Waffentechnik und Medientechnik im 20. Jahrhundert. Und Hiroshima hat das Bild des Krieges, das sich Menschen vom Schrecken des Krieges seit Jahrhunderten gemacht haben, zutiefst erschüttert und damit eben auch die Verantwortungsfrage erodieren lassen. Vielleicht, wenn man den Bruch noch genauer markieren wollte, sollte man sich daran erinnern, dass es über lange, lange Zeit für Individuen, die sich feindseligen Handlungen ausgesetzt sahen, ja, drei Möglichkeiten immer gab. Erstens, sie konnten vor den Feinden fliehen. Zweitens, sie konnten bleiben und die Grausamkeiten und die Unfreiheit erdulden. Und drittens, sie konnten sich gewaltsam verteidigen. Und alle drei Möglichkeiten warfen immer auch enorme ethische Probleme auf. Die Flucht, sie widersprach der ethischen Forderung, Sorge für die zu tragen, die nicht fliehen konnten. Die Gewaltlosigkeit im Ertragen von Feindseligkeiten widersprach der ethischen Forderung, dem Übel tatkräftig Einhalt zu gebieten. Die Verteidigung warf ethische Fragen nach der Gerechtigkeit des Krieges auf. Und die Entscheidungen, sie waren nie leicht, weil daran das eigene Leben hing und das Wie des eigenen Lebens. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen noch an Hegels Kampf um Anerkennung. Diese Szene habe ich ja in der Vorlesung über Marx und die Frage nach der Gesellschaft im 19. Jahrhundert im letzten Winter ausführlich dargestellt. Es geht um den Kampf auf Leben und Tod, dieses Pathos der Würde bei Hegel nur über meine Leiche, wohlgemerkt nur über meine Leiche, nicht Einsatz des eigenen Lebens im Kampf um Anerkennung dessen, was einem wichtig ist. Und wenn einem und wem nichts wichtig ist, so die Hegelsche Logik, der ist auch unwichtig. Die moderne Kriegstechnik im 20. Jahrhundert hat nun die ethische Frage des Daransetzen des eigenen Lebens mehr und mehr verschoben. Einmal sind diese Figurationen des Overkill und des atomaren Patz entstanden, darüber werden wir noch weiter sprechen. Zum anderen hat der Krieg und die Medientechnik es ermöglicht, dass riesige Entfernungen zwischen der Abschussrampe einer Rakete und dem Einschlagsort bestehen. Sie hat die Berührung mit dem Feind immer unsinnlicher gemacht. Wer auf den Knopf drückt, sozusagen ein prominentes Bild der 50er, 60er, 70er Jahre, der atomaren Situation, das auf den Knopf drücken. Wer auf den Knopf drückt, sieht den Einschlagort nicht, es sei denn, die Fernsehkamera ist direkt aufs Projektil montiert, wie im ersten Irakkrieg. Aber auch dann sieht man nicht den getöteten anderen. Und wenn Sie sich an Hegels Kampf um Anerkennung erinnern, war es ja gerade der Blick auf den Getöteten, der eine Konversion der inneren Haltung überhaupt erst in Gang setzte. Dieser Blick ist heute ein medialer Blick, sei es als Freude am Krieg in Videogames, nicht? Da kommt auf, wo sich die getöteten Feinde oder Monster auf dem Bildschirm nach der Explosion in nichts auflösen, also noch nicht mal eine Beerdigung nötig ist. Oder es gibt den anderen medialen Blick, den wir auch kennen, nicht? Die Reportage aus den Krankenhäusern mit den blutverschmierten Verletzten. Und diese Bilder, wo sie gewährt werden oder wo sie Teil der psychologischen Kriegsführung sind, lösen eben über weite Entfernungen Emotionen aus. Es ist nicht mehr die Nähe, es ist diese weite Entfernung und dann kommt eben dieser Ruf, Schluss mit dem Gemetzel, der wird dann zu hören sein, je mehr Bilder da sind, die das Gemetzel zeigen. Und wenn dann dieser Ruf, Schluss mit dem Gemetzel, ernst genommen werden soll, geht es an die Frage, ob das eigene Leben daran gesetzt werden soll oder ob die Sache aus der Luft erledigt wird. Wie jetzt eben auch in Kundus, nicht? Durch technische Substitution einer körperlichen Intervention. Ja, Hiroshima, und damit komme ich vielleicht zu einem weiteren Exkurs, der einfach die Überschrift Bomben hat bei mir. Hiroshima war nicht das erste Mal, dass eine Bombe aus einem Flugzeug über einer Stadt abgeworfen wurde. Die Alliierten der Anti-Hitler-Koalition haben vor ihrer Intervention zahlreiche deutsche Städte aus der Luft in Schutt und Asche gelegt. Zuerst kam eine Flugstaffel mit Markierungsbomben, die ein Planquadrat absteckten. 4 riesige leuchtende Tannenbäume, wie man sie nannte, waren weithin sichtbar als Orientierung für die Bomberstaffeln, die dann 10 Minuten später in Wellen Tausende von Spreng- und Brandbomben auf das Planquadrat niederregnen ließen. Bombenteppiche, so nannte man das. Auch dies war keine alliierte Erfindung, sondern eine Vergeltung. Es war dies eine Antwort auf Hitlers Luftangriffe auf England im Sommer und Herbst 1940, in deren Verlauf Coventry und Birmingham und London terrorisiert und schwer zerstört wurden. Es lohnt sich aber, diese mal der Urgeschichte dieser Idee, aus der Luft zu bombardieren, der Praxis des Abwurfs von Bomben auf dem Flugzeug einmal nachzugehen. Wann ist das mal passiert? Wo kommt das her? Das sind genealogische Recherchen, die sind immer ein bisschen mühsam, man geht immer weiter zurück und dann stellt man fest, ja, das ist so ähnlich und dann irgendwann kommt man zu der Situation, wo man sagen kann, hier ist vielleicht etwas Neues entstanden, Phänomene, die damit zu tun haben. Ja, meine Recherche, sie haben mich geführt, wohin? Zu einem Autor namens Filippo Tommaso Marinetti, bekannt als Begründer des Futurismus, einer avantgardistischen Kunstbewegung, die zu der Reihe von Aufbrüchen des beginnenden 20. Jahrhunderts gehört. Moderne und avantgardistische Kunst und das Abwerfen von Bomben aus Flugzeugen. Nun werden Sie sich fragen, wo ist der Zusammenhang? Sie brauchen ein bisschen Geduld dafür. Die heute präsente Verbindung von Krieg und Medien, von Projektilen mit aufmontierten Kameras, Abwurf aus der Luft und von medialer Dramatisierung des Krieges oder medialer Verharmlosung des Krieges hat eine Urgeschichte. Soweit ich sehe, fängt sie bei Marinetti an. Und bei Marinetti geht es überhaupt viel ums Fliegen. Das technische Manifest der futuristischen Literatur von 1912, das beginnt mit den Worten, und ich lese Ihnen daraus vor, dass Sie einen Eindruck bekommen. Ich zitiere: Ich saß im Flugzeug auf dem Benzintank und wärmte meinen Bauch am Kopf des Fliegers. Da fühlte ich die lächerliche Lehre des alten von Homer, der alten von Homer ererbten Syntax. Stürmisches Bedürfnis, die Worte zu befreien, sie aus dem Gefängnis des lateinischen Satzbaus zu ziehen. Erstens, man muss die Syntax dadurch zerstören, dass man die Substantive aufs Geratewohl anordnet, so wie sie entstehen. Zweitens, man muss das Verb im Infinitiv gebrauchen, damit es sich elastisch dem Substantiv anpasst und es nicht dem Ich des Schriftstellers unterordnen, der beobachtet oder erfindet. Drittens, man muss das Adjektiv abschaffen, damit das bloße Substantiv seine wesenhafte Färbung beibehält. Da das Adjektiv seinem Wesen nach nuancierend ist, ist es mit unserer dynamischen Vision unvereinbar, denn es setzt einen Stillstand, eine Überlegung voraus. Viertens, man muss das Adverb abschaffen, diese alte Schnalle, die ein Wort an das andere bindet. Das Adverb gibt dem Satz einen lästigen, einheitlichen Ton. Fünftens, jedes Substantiv muss sein Doppel haben. Das heißt, jedem Substantiv muss ohne Bindewort das Substantiv folgen, dem es durch Analogie verbunden ist. Beispiel, Mann, Torpedoboot, Frau, Meerbusen, Menge, Brandung, Platz, Trichter, Tür, Wasserhahn. Da die Fluggeschwindigkeit unsere Kenntnis der Welt vervielfacht hat, wird die Wahrnehmung durch Analogien immer natürlicher für den Menschen. Man muss folglich die Redewendung wie, gleich, so wie, ähnlich unterdrücken. Besser noch, man sollte direkt den Gegenstand mit dem von ihm heraufbeschworenen Bild verschmelzen und so das Bild mit einem einzigen essentiellen Wort in Verkürzung wiedergeben. Zitat Ende. Was ist das? Das ist ästhetischer Avantgardismus. Der bricht vor dem Ersten Weltkrieg auf, diese Spracharmut finden Sie ja heute in trivialisierter Form, auch wenn Sie chatten. Und es lohnt sich vielleicht auch, Marinetti weiterzuhören, denn er kommt in seinem Manifest auf alle die Komplexe, die sich dann auch in der Szene von Hiroshima finden. So lautet eine Forderung des Manifests, ich zitiere, man muss das Ich in der Literatur zerstören. Das heißt, die ganze Psychologie, der durch die Bibliotheken und Museen vollkommen verdorbene, einer entsetzlichen Logik und Weisheit unterworfene Mensch ist ganz und gar ohne Interesse. Wir müssen ihn also in der Literatur abschaffen. An seine Stelle muss endlich die Materie treten, deren Wesen schlagartig durch Intuition erfasst werden muss, was Physiker und Chemiker niemals erreichen werden. Über die befreiten Gegenstände und die launischen Motoren müssen die Atmung, die Sensibilität und die Instinkte der Metalle, der Steine, des Holzes und so weiter erfasst werden. An die Stelle der längst erschöpften Psychologie des Menschen muss die lyrische Besessenheit der Materie treten. Zitat Ende. Ja, totes Subjekt. Starkes Motiv der Avantgarde, Tod des Subjekts und Emanzipation des Materials in einer Neukombination, das ist ja eines der großen Themen der modernen Kunst. Der surrende Propeller hat Marinetti aber auch noch etwas anderes gesagt, nämlich, ich zitiere, zusammen werden wir erfinden, was ich drahtlose Fantasie nenne. Zitat Ende. Drahtlose Fantasie, so nennt er die projektierte essentielle Kunst, eine Kunst ohne Syntax, als ununterbrochene Folge von intensiven sekundären Wortbildern und Bilderworten, ein medialer Strom, der uns alle durchfluten soll. Drahtlose Fantasie. Und weiter heißt es, ich zitiere, warum soll man sich noch der vier verbitterten, gelangweilten Räder bedienen, wenn man sich vom Boden lösen kann? Befreiung der Worte, ausgebreitete Flügel der Fantasie, analoge Synthese der mit einem Blick umfassten, in ihrer Gesamtheit in essentiellen Worten gehaltenen Erde. Da haben Sie es, dieser fantastische Aufblick auf die Erde. Das war seine wilde Intuition. Und das Manifest schließt mit den Worten, mit Hilfe der Intuition werden wir die scheinbar unbeugsame Feindschaft besiegen, die unser menschliches Fleisch vom Metall der Motoren trennt. Nach dem Reich der Lebewesen beginnt das Reich der Maschinen. Durch Kenntnis und Freundschaft der Materie, von der die Naturwissenschaftler nur die physikalisch-chemischen Reaktionen kennen, bereiten wir die Schöpfung des mechanischen Menschen mit Ersatzteilen vor. Wir werden ihn vom Todesgedanken befreien und folglich auch vom Tode dieser höchsten Definition logischer Intelligenz. Zitat Ende, 11. Mai 1912, Marinetti. Das ist sozusagen ein durch das Flugzeug, was ja damals gerade losging, inspiriertes ästhetisches Konzept. Da steckt viel drin, von der Schnittstelle Mensch-Maschine bis zur Transplantationstechnik. Alfred Döblin schrieb über die Futuristenausstellung in Berlin, ein großer Schritt, sagt er, ein Befreiungsakt. Ich bin kein Freund der großen aufgeblasenen Worte, aber den Futurismus unterschreibe ich mit vollem Namen und gebe ihm ein deutliches Ja. Marinetti war der große Wegbereiter einer arbiträren, technisch orientierten ästhetischen Avantgarde, die sich selbst als äußerste Linke verstand. Sein Einfluss ist enorm. Russische Avantgardisten der Oktoberrevolution haben von ihm gelernt, die Dadaisten, die Surrealisten und irritierend bis heute für alle, die die Avantgarden lieben, man findet Marinetti auf der Seite der italienischen Faschisten, ein starker Unterstützer Mussolinis. Was uns hier interessiert, ist das Fliegen. Der Propeller sagt ihm das und die Ästhetik, der Blick aus dem Flugzeug, der geworfen wird, der Blick und dann eben die Bombe, die gleich fällt, wenn wir etwas weiter suchen in den anderen Geschichten von Marinetti. 1912 erscheint ein Roman mit dem Titel Das Flugzeug des Papstes. Auch hübsch zu lesen. Der Sohn des feuerspeienden Vulkans von Sizilien erhebt sich in die Lüfte, fliegt über die Halbinsel nach Norden. Über Rom wirft er ein Lasso aus dem Flugzeug, fängt den Papst und führt ihn an das Flugzeug gekettet mit sich. Ein antiklerikaler Roman, eine technische Inversion, sozusagen kein Bombenabwurf, sondern der Papst wird sozusagen hochgehievt. Ne? Aber dann 1912 erscheint, und das war ja eigentlich mein Fund dann, die Schlacht von Tripolis. Und diese Schlacht hat tatsächlich stattgefunden. Italien hatte im September 1911 die Türkei, die eine Räumung Libyens abgelehnt hatte, den Krieg erklärt. Und nach kurzer Beschießung durch die Marine waren die Truppen an Land gegangen. Die Hauptstadt Tripolis wurde genommen. Italien annektiert Libyen. Das wird 1912 in Lausanne dann auch legalisiert. Und in Marinettis Buch über diesen Krieg wird nun etwas berichtet, was hier wohl in der Tat zum ersten Mal stattgefunden hat. Ich zitiere, da, 300 Meter über mir nimmt das Dröhnen eines Eindeckers zu, dieser allerneuesten Lufttrommel der Schlacht. Höher, schöner als die Sonne schwingt sich Hauptmann Piazza. Kühnes Gesicht, vom Wind geschliffen, kleiner Schnurrbart, der einen starken Willen ausdrückt. Seine große, gebieterische Blériot durchschneidet, so das Flugzeugtypus Blériot, durchschneidet brutal mit den beiden leuchtenden Sicheln ihrer waagerechten Flügel die großen, senkrecht fallenden Strahlen der Sonnenaureole. Schon fliegt er über der fliehenden Kavallerie. Weiter noch weiter fliegt er nach rechts und dreht auf Gagarisch zu. Ach, welch höllische Freude muss der Flieger an diesem ruhmreichen Morgen verspüren, während er ganz nach seinem Gefallen Todeskreise in die Flut des feindlichen Heeres zieht. Schwere Feuerbrocken stürzen herab hier und da, alle 100 Meter auf großem Fluchtbogen. Nicht? Da haben wir es dann, nicht? Da haben wir es, dieses Bombenabwerfen. Ich habe keine frühere Stelle gefunden. Als man die Montgolfieren Fesselballons hochsteigen ließ, hat man auch darüber nachgedacht, die militärisch einzusetzen. Aber hier haben wir den Bombenabwurf und dieser Piazza, der singt in dem Roman beim Fliegen auch noch, Zitat, ich bin das brüllende Herz des Vaterlandes, dessen tolle Pulsschläge euch Beifall klatschen. Ich setze über euch hinweg, um weiter vorn den Sieg zu vollenden, und ich steige von Stufe zu Stufe die ganze Himmelsleiter empor. Was tut's, wenn der tumultuarische Flug der Geschosse mir manchmal den Luftboden unter den Füßen wegzieht? Zitter nicht, ich wanke, und so weiter und so weiter. Geht jetzt. Kann ich aufhören? Sie können sich vorstellen, wie das weitergeht. Da haben wir die Szene, enthält das. Dieser Hauptmann, Paolo Maria Piazza, dieser Hauptmann hat eben zwei Dinge am 19.11.1911, das habe ich recherchiert, vielleicht zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte gemacht. Er fotografierte nämlich als erster aus der Luft die feindlichen Linien und warf Bomben aus einem Flugzeug ab. Fotografieren taucht in Marinettis Schilderung nur beiläufig auf. Der Hauptmann singt bei ihm. Ist ja auch ein Dichter, Marinetti. Ja, meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einen Moment innehalten. Wie hatte ich mich überhaupt zu diesem Hauptmann Piazza verirren können heute in dieser Vorlesung? Wir sind ja in einem Exkurs zum Bombardement aus der Luft, im Abschnitt über Harry Truman, der den Befehl gab, die erste Atombombe über Hiroshima abzuwerfen. Das ist Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 und das ist der Beginn des Wettrüstens, das zu irrwitzigen Overkill Capacities führte, Fähigkeiten, den Gegner sich selbst und sich selbst mehrfach auszurotten. Hier haben Sie diese Luftaufnahmen der Stadt Hiroshima vor und nach dem ersten Atombombenabwurf. Das Ganze steht bei mir unter der Überschrift Das Verschwinden der Verantwortung. Es geht um ethische Problematisierungen, die von Hiroshima herrühren und die die Kulturtheorie in Deutschland und Frankreich seit 1968 nachhaltig bestimmt haben. Und so bin ich eben auf diesen Hauptmann Piazza gekommen und werde auch gleich noch mit ihm etwas weitermachen. Aber es ist jetzt auch an der Zeit, dass ich Sie mit einem neueren französischen Kulturtheoretiker bekannt mache, der diesen Komplex Krieg und Medien seit 1968 verfolgt, nämlich Paul Virilio. Paul Virilio. Ich nenne das Kulturtheorie, was er macht. Er nennt das, was er macht, anders, nämlich Dromologie. Dromologie, das ist eine neue Wissenschaft, deren Begründer Virilio ist. Was ist Dromologie? Dromologie ist die Lehre von der Geschwindigkeit, der Beschleunigung. Dromologie. Ja, der Maler Paul Cézanne hat das mal gesagt, nicht? Man muss sich beeilen, wenn man noch etwas sehen will. Alles verschwindet. Das ist das Thema von Virilio. Vom 19. Jahrhundert an hat man ja immer Geschwindigkeit industriell produziert. Hartmut Rosa, jener Soziologe, hat jetzt auch bei einigen Jahren ein schönes Buch über die Soziologie der Beschleunigung geschrieben. Da finden Sie das auch. Man hat Geschwindigkeit industriell produziert und durch die modernen Verkehrsmittel für Körper und Nachrichten haben wir mit dem Tempo dann nochmal zugelegt. Durch die Informatik und die neuen Technologien sind Geschwindigkeiten entstanden, die wir zwar rechnen können, aber die wir überhaupt gar nicht mehr wahrnehmen können. Das sind Nanosekunden, Pikosekunden, Femtosekunden. Geschwindigkeit und Wahrnehmungsmodus, das finden Sie auch bei Virilio, gehören zusammen. Und Geschwindigkeit ist auch evolutionsbiologisch, anthropologisch gesehen immer ein Effekt der Kriegsintelligenz gewesen. Sei es weglaufen, Fluchttier, sei es angreifen, sei es Beute machen. Wenn Sie mal sehen, mit einer Geschwindigkeit ein Chamäleon seine Zunge ausfahren kann, um eine Fliege zu erwischen. Das ist Geschwindigkeit, Kriegsintelligenz, Angriffsintelligenz. Ja. Es gehört eben zur Kriegsintelligenz, hohe Geschwindigkeiten zu produzieren. So heißt es bei Virilio. Und das ist immer eine Frage der Wahrnehmung. Überraschungsangriff, Täuschung, Blitz aus heiterem Himmel. Eben wie beim Hauptmann Piazza, Blitz aus heiterem Himmel. Belichtungszeit der Fotoaufnahme und abgeworfene Feuerbomben. Das finden Sie bei Virilio in dieser Arbeit Krieg und Kino, die in diesen Kontext hineingehört. Er schreibt, lese Ihnen das vielleicht zum Abschied heute noch vor. Virilio, die Waffen sind Werkzeuge nicht nur der Zerstörung, sondern auch der Wahrnehmung. Sie sind Stimulatoren der Sinnesorgane und des zentralen Nervensystems, deren Wirkung sich in neurologischen und chemischen Effekten äußert, die die Reaktionen beeinflussen. Das Erkennen der wahrgenommenen Objekte, ihre Unterscheidung im Verhältnis zu anderen und so weiter. Ein bekanntes Beispiel ist die Ju-87, der deutsche Sturzkampfbomber des Zweiten Weltkriegs. Die Stukas stürzen sich auf ihre Ziele mit einem ohrenbetäubenden Sirenengeheul, das den Gegner in Schrecken und Lähmung versetzte. In dieser Hinsicht vereinigte der Abwurf der ersten Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August 1945 in geradezu idealer Weise alle Voraussetzungen. Eine große mechanische Wirkung, eine vollständige Überraschung in technischer, vor allem aber in psychologischer Hinsicht, die die bisherigen strategischen Bombenangriffe auf europäische und ostasiatische Großstädte, das Carpet-Bombing mit seiner schwerfälligen Logistik in die Requisitenkammer der Kriegsgeschichte verwies. Indem sie ihre Entschlossenheit zu einem Holocaust der Zivilbevölkerung im großen Stil bewiesen, riefen die Amerikaner im Bewusstsein des Gegners jene Informationsexplosion hervor, die Albert Einstein gegen Ende seines Lebens als ebenso verheerend ansah wie die Atomexplosion selbst. Hier regierte bereits das Prinzip der Abschreckung. Zitat Ende. Ja, damit breche ich jetzt erstmal ab und mache morgen weiter. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.